Vom Heft Endzeit, das Heft Nummer 5 von der vertieften Jüngerschaft und das Heft, das gleichzeitig das Heft Nummer 9 von der ganzen Jüngerschaft ist. Heute die Lektion Nummer 10, Christi Wiederkunft und die Hochzeit des Lammes. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Offenbarung 19, 9a. Ja, Hochzeit des Lammes, ein sehr interessantes Thema. Und ja, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr interessant ist. Christi Wiederkunft hatten wir letztes Mal so ein bisschen angesprochen und da werden wir gleich uns dann vertiefen. Auf der nächsten Seite, Seite 72, ist schon direkt ein ganz langer Text, den lese ich mal vor. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zu liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Zacharia 14, 1 bis 4. Das haben wir schon öfter erwähnt, diese Tatsache, dass wenn Jesus wiederkommt, der Ölberg der Ort sein wird, wo Jesus seine Füße treten wird. Und hier sind noch weitere Details. Er wird sich spalten in der Mitte und der nördliche Teil wird sich wird nach Norden gehen und der südliche Teil nach Süden, so dass da in der Mitte so eine Spalte entsteht, wo dann auch ein Fluss entstehen wird. Das sehen wir irgendwo anders, ne? Das bis zum Mittelmeer fließen wird einerseits und an der anderen Seite bis zum Toten Meer. Ja, diese Wiederkunft Christi hatten wir schon öfter besprochen. Das ist der Moment, wo die ganze Sache endet, ne? Wo die, was da bei der Entrückung angefangen hat, ne? Das heißt, es hat noch nicht angefangen, aber ich sage mal so von der Perspektive von unserem Studium hier, endet hier diese ganze Sache, Wiederkunft Jesu. Er kommt, er tretet auf den Berg und in diesem Moment besiegt er die Feinde, die der Antichrist versammelt hatte, die 200 Millionen Soldaten. Er tötet sie und endet den Harmagedon, dieser größte Krieg der Menschheit oder der Geschichte der Menschheit. Der Antichrist und der falsche Prophet werden in den Feuersee geworfen, Feuersee. Was ist der Feuersee? Okay, der Name sagt schon vieles, aber wir stellen uns das vor, ein See aus Feuer, so denken wir. Wo liegt das? Okay, wir wissen nicht, aber ich zumindest weiß es nicht, ob es schon existiert, schon heute existiert. Ich würde quasi sagen, wahrscheinlich nicht. Was es heute gibt, ist der Totenreich. Totenreich ist völlig was anderes. Vom Totenreich sagt man nicht, dass es ein Feuersee ist. Es ist ein völlig anderer Ort. Und der Antichrist und der falsche Prophet werden die große Ehre haben, den Feuersee einzuweihen. Okay, jetzt ein bisschen Ironie und Spaß. Ne? Einweihung, deswegen in Klammern, ne? Okay, es ist wirklich eine Einweihung, die werden die Ersten sein, die da reingeworfen werden, ne? Aber glücklich wird's nicht sein. In einer spiegelverkehrten Entrückung, ne? Wir hatten viel über die Entrückung studiert und so weiter, und ja, der Feuersee wird auch, ne, es wird beschrieben, er liegt irgendwo unten. Ne? Alles diese böse Orte, Totenreich und so weiter, liegen unten. Feuersee liegt unten, die werden da reingeworfen nach unten, in einer spiegelverkehrten Entrückung. Das heißt, so wie wir entrückt werden zum Himmel, ich sage mal so parallel dazu sozusagen, werden der falsche Prophet und der Antichrist in den Feuersee runtergeworfen. Nur ein kleines Parallel sozusagen. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen, Lukas 21, 26, 27.
Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Lukas 21, 26 bis 27.
Ja, das hatten wir auch schon besprochen, dass ja, wenn Jesus ja wiederkommt, uns zu entrücken, dann wird es eine Zeit des Wohlstands sein auf der Erde. Aber dann fangen die ganzen Katastrophen an, die ganzen ja, Kelche und Posaunen und so weiter. Das heißt, das sind Naturkatastrophen und so weiter. Deswegen hier, die Menschen werden in Ohnmacht sinken vor Furcht und Erwarten dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, das heißt die Naturkatastrophen. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Naja, deswegen, wenn Jesus wiederkommt, in diesem Moment, ne, mit dieser Erklärung will ich das einfach betonen, dass das hier war, worauf sich hier Lukas bezieht, das heißt, wo Jesus sich hier im Lukas-Evangelium bezieht, ist diese Wiederkunft, was wir heute studieren. Das heißt, dieses Ende vom Hamagidum, diese Zerstörung, dieses Werfen vom falschen Prophet und Antichrist im Feuersee und etc. Das heißt, dieses Geschehnis wird hier beschrieben in Lukas, wo alle sich fürchten, weil die ganze Welt in Chaos ist und so, und der Krieg, 200 Millionen Soldaten und so weiter, die ganze Sache. Das heißt, man merkt schon, es geht darum. Und er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Ja, okay, das Wort Herrlichkeit, ne, klingt so toll, schön und so. Okay, Jesus ist schön, aber Herrlichkeit jetzt in diesem Moment in einen anderen Sinn, im Sinn von Macht, von Gloria, von Power. Ne, dieses Wiederkommen Jesu ist mit jetzt ein völlig anderes Ziel als der Anfang der Geschichte, die Entrückung. Die Entrückung, die war für uns zu holen auf dem Himmel. Und auch, ja, für die Hochzeit des Lammes, obwohl wir das hier heute zusammen studieren, aber das wird dann in dieser Zeit geschehen. Jesus holt uns ab. Und ja, okay, wir wissen, dass Jesus uns abholt bei der Entrückung, auch weil er hier mit seinen Engeln und Heiligen kommt. In diesem Moment, wo er auf die Erde tritt, dann kommt er nicht alleine, dann ist er begleitet von den Engeln und von uns. Und wenn er kommt, dann hat er eine Krone auf dem Kopf, auf Griechisch Diadematas. Es gibt verschiedene Arten von Kronen. Es gibt eine Siegerkrone, die ist so ein Lorbeerblätterkrone, ne, wisst ihr schon, wie die römischen Kaiser so hatten, ne? Aber es gibt dieses andere Diadematas, das heißt eine Goldkrone von einem König, das ist was anderes. Jesus kommt als Herrscher und er wird die Reiche dieser Welt entmachten, logisch. Das heißt, wenn er regieren wird, muss er die Macht der anderen an sich ziehen. Und da gibt's auch die Bibelzitate, könnt ihr nachschlagen, Daniel und Offenbarung. Und ja, logisch, er kommt als Krieger, ganz klar. Das heißt, wenn er jetzt die 200 Millionen Soldaten bekämpfen wird, ne, kann er das nicht mit Samthandschuhen machen. Ne? Offenbarung 19,13, sein Gewand, das in Blut getaucht ist, ne, das können wir, ist ja ziemlich, sagen wir so, schrecklich, aber okay, ne, 200 Millionen Soldaten, ich weiß nicht, wie viele von denen er jetzt umbringen wird oder so, aber das wird ein großer Blutbad. Er kommt begleitet von den Engeln und den Heiligen, habe ich schon kommentiert. Er kommt, um sein Reich zu errichten und die Welt 1000 Jahre mit eisernem Stab zu regieren. Ganz wichtige Informationen. Ne? Okay, er kommt als König, er fängt an zu regieren. Und wie lange wird er dann regieren? 1000 Jahre? hatten wir, lass mal sehen, ich weiß nicht, ob wir das Thema schon hatten. Nein, nächste Woche, Jesu tausendjähriges Reich. Sehr interessantes Thema, kann ich nur empfehlen für nächste Woche. So ein bisschen Werbung machen, ne? Werbetrommel rühren. 1000 Jahre wird Jesus regieren, und wenn wir uns vorstellen, ja, wie wird dann Jesus regieren, ne, so ganz linksmäßig, ne, den, ne, viel Geld verteilen an den Armen, alles was die Leute machen wollen, denen schenken und so, ne? Nein, das wird nicht so sein. Ja, warum? Weil das Böse in den Menschen noch da ist. Das heißt, das Fleisch wird noch da sein. Satan wird gebunden, wird in Ketten gelegt, aber das Fleisch der Menschen ist noch da, das Böse der Menschen ist noch da. Deswegen muss Jesus hier mit eisernen Stab regieren. Diese 1000 Jahre werden wir nächste Woche studieren. Christi Macht, die Übermacht Jesu wird deutlich in der Art, wie er das Leben des Antichristen nimmt. 2. Thessalonicher 2, 8. Betty, würdest du bitte hier Jesaja 11, 4 lesen?
Sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Haupt seiner Lippen töten. Jesaja 11, 4.
Ja, ganz klar. Er tötet den Antichristen mit dem Hauch seiner Lippen. Ne? Hier wird wieder mal deutlich, was ich schon immer betont habe in diesem Heft. Deswegen heißt auch dieser Heft die Endzeit eine notwendige und tröstende Lehre, weil es ist sehr positiv. Ich versuche hier über das ganze Heft alles so positiv darzustellen. Das heißt, die positive Seite. Und was ist dann die positive Seite in diesem Moment? Ja, dass Jesus so stärker ist als der Antichrist, obwohl der Antichrist ja vom Satan bemächtigt ist, ne? Wie kräftig ist, wie bekommt seine Kraft, um Wunder zu tun, etc. Wie tötet ihn Jesus mit dem Hauch seiner Lippen? Ne? Versteht ihr? Das zeigt, dass Jesus ja, welches Tier würdet ihr schaffen, mit dem Hauch eurer Lippen zu töten? Eine Mücke würdet ihr schaffen, eine Mücke zu töten? Lass uns versuchen. Aufgabe für nächste Woche. Versuchen, irgendein Insekt zu töten mit dem Hauch der Lippen. ich denke, das geht nicht. Das heißt, auch so ein ganz kleines Moskito würden wir wahrscheinlich nicht schaffen, mit dem Hauch unserer Lippen zu töten. Aber Jesus wird es schaffen. Das heißt, und hier sehen wir, wie mächtig Jesus ist. Das steht einfach diesen Vergleich hin, wie mächtig Jesus ist. Und deswegen sage ich immer, wenn Leute anfangen, ja, oh, der Antichrist, der ist so gefährlich, er wird dies tun und so weiter, kann Wunder tun und so weiter im Namen Satans mit seiner Kraft. Okay, das wird schlimm sein. Aber Jesus ist so stärker, so mächtiger als er. Und Jesus wird kommen, und wenn er seine Füße berührt auf dem Ölberg, was wird passieren? Der ganze Berg wird sich in zwei teilen. Versteht ihr? Habt ihr schon auf irgendeinen Berg getreten und er hat sich geteilt? Oder auf einen Stein? Ne? Da muss man schon viel Kraft treten, wenn man so ein 20 cm großes Stein in zwei teilen möchte mit unserem Fuß. Aber im ganzen Berg, ne, dann seht ihr, wie mächtig Jesus ist. Das ist das Ziel der Sache, zu zeigen, ne, die Herrlichkeit Jesu immer wieder zu betonen. Das heißt, durch das ganze Buch merken wir, wie unser Bild von der Kraft Jesu immer stärker zunimmt. Gut, hier ist die Wiederkunft. Und jetzt nächstes Thema, Gericht der Nationen. Die Einwohnerzahl der Welt wird wegen der Katastrophen und Kriege viel kleiner sein zu dieser Zeit. Das heißt, am Ende des siebenjährigen hier Trübsal. Ne? Viel kleiner. Naturkatastrophen, Kriege und so weiter. Ne? Und jetzt geschieht das hier. Gericht der Nationen. Wenn wir die Texte ganz genau lesen, dann werden wir schon merken, dass zwischen Harmagedon und der Anfang des tausendjährigen Reichs da eine bestimmte Zeit ist, ein paar Wochen oder Monate, weiß ich jetzt nicht ganz genau sagen, wie viel. Aber in diesem Moment geschieht dieser Gericht der Nationen, wo nicht Individuen gerichtet werden, sondern ganze Nationen. Ja, ob jetzt, ne, ich sage mal so, Brasilien oder Deutschland oder Russland etc. Die Frage ist, haben diese Nationen das Volk Gottes, das heißt die Juden, in diesem Fall die Juden, weil da Trübsal, da geht's alles um die Juden. Da werden wir nicht mehr da sein. Da werden die, ne, ich habe was Falsches gesagt. Da werden viele, viele Menschen an Jesus glauben in der Trübsal. Wir werden nicht da sein. Okay, das war schon richtig. Aber durch die Juden, das heißt, Gott will die Juden als Volk zu sich rufen, zur Bekehrung, als Volk, als Ganzes. Und deswegen, ne, hier geht's um Völker. Israel als Volk und die anderen Völker, wie sich positioniert haben in Bezug zu Israel, ob sie gegen Israel waren oder für Israel waren. Und die Nationen, die dann gegen Israel waren, was geschieht mit denen? Ne? Die werden aus der Karte radiert, sozusagen. Ne? Wie könnte ich als Beispiel nehmen? Ich nehme hier ein Beispiel so ganz frei erfunden, damit ihr vielleicht versteht, was ich meine. Ich sage mal so, wenn jetzt Mexiko für Israel war und USA und Kanada gegen Israel, ne? Nur theoretisch, nur dass ihr versteht, was ich meine. Dann, was wird passiert? Ganz Nordamerika wird dann Mexiko sozusagen. Versteht ihr? In diesem Sinn. So denke ich, stelle ich mir das vor. Ne? Nur dass ihr versteht, was ich meine mit dieser Sache. Die Nationen werden ausradiert. Das heißt, die gegen Israel waren, die werden nicht mehr sein. Israel wurde schon kurz zuvor gerichtet. Ja? Trübsal. Trübsal ist so eine Zeit, wo Israel angeprangert wird. Das heißt, wo die angegriffen wird, wo Gott erlaubt hat, dass die Nationen gegen Israel kämpfen, um die bösen Israeliten zu strafen. Deswegen wird hier Israel nicht gerichtet, sondern die Meinung der anderen in Bezug zu Israel. Okay, Gericht der Nationen, Matthäus 25, 31 bis 46. Ganz bekannter Text, ne? Sehr bekannter Text, wo Jesus alle in zwei Gruppen teilt, die Böcke und die Schafe, ne? Und fragt, ne? Was habt ihr getan und so weiter. Ne? Deswegen müssen wir auch schauen, wenn wir diesen Text lesen, dass wir es nicht falsch verstehen, damit wir es nicht anderweitig verstehen. Gut, zur nächsten Überschrift, die Hochzeit des Lammes, Halleluja. Hochzeit des Lammes. Ne, wenn man so an einer Hochzeit denkt, ne, denkt man, ich sag mal so, die Hauptsache ist ja, dass der Mann und die Frau jetzt, ich sag mal so, zusammenziehen sozusagen. Normalerweise oder früher war das so, ne? Hochzeit heißt, ne, Andreas lacht schon hier. Aber das ist der Gedanke, ne? Zusammenziehen. Und was machen die dann? Ne, muss ich nicht sagen, wir alle hier sind erwachsen, um zu wissen. Und dieser Gedanke, ne, was da ein Ehemann und Ehefrau da im Ehebett machen, ist ja problematisch in diesem Moment. Ne, weil ja Jesus und die Gemeinde, ne, werden das nicht machen, logischerweise. Und deswegen sage ich und betone ich, das hier ist alles symbolisch. Symbolisch, wir müssen verstehen, worum es geht, der Hintergrund. Das heißt, eine Hochzeit ist ein perfektes Bild für das, was da geschehen ist. Diese Vereinigung der glaubenden Christen mit Jesus. Das heißt, wenn jetzt ein Mann und eine Frau heiraten, was machen sie dann? Ja, bereiten ein großes Fest, bereiten eine Wohnung und dann gibt's da Musik und gibt's viel Essen, um diese Freude, ne, Ausdruck zu geben. Und diese Sache wird nicht da von einem Tag auf dem anderen vorbereitet, sondern das wird über Monate vorbereitet, ne, und der Bräutigam, die Braut, ne, die erwarten diesen Moment, die denken, oh, wie toll wird das sein, ne. wenn wir dann endlich zusammen sind für immer. Das heißt, diese ganze Spannung, diese ganze Freude, diese ganze Vorbereitung, das ist, was hier wichtig ist. Die Hochzeit des Lammes. Das heißt, wir heute sind nicht in der Gegenwart Jesu, in der leiblichen Gegenwart Jesu. Wir haben die geistliche Gegenwart Jesu in unseren Herzen, aber es kommt der Tag, wo wir leiblich mit ihm sein werden. Das heißt, dass wir ihn jeden Tag leiblich sehen werden, versteht ihr? Und diese Spannung, wann wird das sein? Hoffentlich kommt das bald, dass wir bei Jesus sind, dass wir für immer ihm jeden Tag die ganze Zeit sehen können, mit ihm reden können und seine Liebe so ganz persönlich spüren können und so weiter. Das ist, was dieses Bild hier repräsentiert. Die Hochzeit ist der Höhepunkt eines Lebens. Das könnt ihr sagen. Das heißt, ich habe nur einmal geheiratet, meine Frau hat auch nur einmal geheiratet. Und ich denke, niemand heiratet mit dem Gedanken, ja, hier ein Jahr und dann scheiden und so. Das heißt, alle haben das Ziel, bis der Tod euch scheidet. Das heißt, die Hochzeit ist der Höhepunkt eines Lebens. Man ist ein junger Mann, eine junge Frau und denkt, ah, wann werde ich heiraten? Und die ganzen Gedanken gehen in dieser Richtung. Wann werde ich diese Freude haben? Wann werde ich diese Vereinung haben? Wann wird das geschehen? Das ist alles so. Ich versuche einfach das hier zu beweisen. Die Hochzeit ist der Höhepunkt eines Lebens. Muss ich das jetzt beweisen oder versteht ihr das selber, diese Aussage? Oder? Ist nicht schwer. Das heißt, wenn man jetzt verknallt ist, ein Mann in eine junge Frau oder so und denkt, oh, ich möchte für immer mit ihr leben und so, und dann die ganze Vorbereitung und so und die ganze Anspannung, das heißt, das geht auf einen Punkt hinzu und das ist der Höhepunkt eines Lebens. Das heißt, wer schon geheiratet hat, kann das vielleicht verstehen. Das heißt, wenn man da in der Kirche wartet mit seinem Anzug, so, gemieteter Anzug, Entschuldigung, da und die schöne Musik und die ganzen Blumen und die ganze Sache und dann kommt die Braut rein, in weißes Kleid und so, das heißt, das ist das schönste Moment des Lebens, das schönste Moment des Lebens, und das ist das Bild, was da in dieser Sache, die Hochzeit des Lammes steht. Das wird der größte Moment unseres Lebens sein, wenn wir zu Jesus gehen und mit ihm dann für immer zusammen sind. Das wird ein, lass mich hier noch andere Worte benutzen. Das Ziel großer Investitionen und Vorbereitungen. Wie viel Geld geben Leute aus, um eine Hochzeit vorzubereiten, finanzieren, das Fest und die Kleidung und alles und Wohnung und Möbel und so weiter. Das Ziel großer Vorbereitungen. Man denkt an tausend Sachen, die Einladungskarten und Termine und da muss jemand die Zeremonie machen, da braucht man eine Kirche und einen Pfarrer und dies und das. Und das Brautpaar steht im Zentrum. Das Wichtigste ist das Brautpaar. Alle Leute schauen auf diese zwei Personen, Bräutigam und Braut. Alle schauen auf diese zwei Personen und schauen auf die Braut mit ihren weißen Kleidern. Und ihr merkt, dass das Ganze so stark symbolisch ist für das, was geschehen wird, wenn Jesus uns abholt, wenn Jesus uns zu ihm holt. Damit werden wir vereint mit ihm. Und das wird nicht einfach so ein Wiedersehen, wo Jesus kommt und sagt, komm her, alles klar. Seid ihr da, alles klar, gut, dann geht das Leben weiter. Nein, das wird ein Riesenfest. Fest, das heißt, mit viel Freude und, ich weiß nicht, Essen, Musik, ich denke schon. Ich denke, dass im Himmel auch Musik sein wird und Essen kann auch sein. Jesus hat auch gegessen, als er verstanden war. Muss nicht sein, Jesus brauchte das nicht, ne? Aber er konnte das. Und das alles ist so, ne, symbolisch so stark geladen, damit wir so ein bisschen besser verstehen, diese Anspannung, diese Freude. Auf der nächsten Seite, die Ehe wird über die ganze Bibel als Bild der Beziehung benutzt, der Vereinigung. Zum Beispiel hier ein Fleisch, Markus 10, 8, von Gott und seinem Volk um umgekehrt. Unzucht ist immer ein Bild der Untreue des Volkes. Da gibt es viele Texte hier, ne? Hohes Lied, Jesaja, Jeremia, Hosea, Johannes, 2. Korinther. Das heißt, die Bibel benutzt oft dieses Bild. Ehe als, ne, Gott mit seinem Volk, wie das so richtig ist, und Unzucht, Götzendienst und so weiter. Ja, das heißt, das ist alles symbolisch und das hat so viele symbolische Details. Ne? Wir könnten hier eine lange Zeit daran denken. Hier eine Aussage, die alles zusammenfasst. Die Hochzeit des Lammes wird das größte Fest aller Zeiten sein. Ganz klar, größte Fest aller Zeiten. Jetzt im positiven Sinn. Es gibt ja auch hässliche Festen mit viel Alkohol, Drogen etc. Nicht in diesem Sinn, aber im Sinne von, ja, vielleicht Musik oder Essen und Freude und so weiter. Ne? Jetzt würden sich vielleicht viele fragen, wer ist die Braut? Meine Antwort, die Hochzeit des Lammes ist eine symbolische Redewendung, die Grenzen aufweist. Es gibt Leute, die sagen, nee, die Braut, die ist Israel, die sind die Juden, besser gesagt, die Juden, das jüdische Volk. Und andere sagen, nein, die Braut, das sind die Christen. Solche Frage schießt über das Ziel des Gleichnisses hinaus. Das ist meine Meinung, weil ich das studiert habe, das Thema. Weil es gibt Texte, die jetzt auf die Juden zeigen und es gibt Texte, die auf die Christen zeigen. Und ich sage mal so, die Braut ist Israel, aber Israel im Sinne von ja die Summe der Gläubigen des Alten Testaments mit den glaubenden Christen. Das ist Israel, das wahre Israel, ja, die in der neuen Jerusalem wohnen werden. Und hier ein sehr interessanter Bibelvers. Wolfgang, würdest du bitte hier Offenbarung 21, 9b bis 10 lesen?
Und ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Offenbarung 21, 9b bis 10.
Na, hier merken wir schon, dass alles so sehr symbolisch geladen wird. Ja, Jesus wird nicht mit einer Stadt heiraten. Er wird überhaupt mit niemandem heiraten. Entschuldigen, wenn ich euch jetzt, ne, vom Glauben schiebe. Aber das heißt, ne, das ist nur symbolisch. Die Vereinigung von, ne, die glaubenden Christen und die glaubenden, das heißt die Juden, die an Jesus glauben, die, ne, nichts weiteres sind als Christen, ne, und die Glaubenden des Alten Testaments, die auch, ich sag mal so, durch Jesus an Gott geglaubt haben, obwohl Jesus noch nicht da war, ne. Das heißt, diese Vereinigung, diese Freude, dieses Fest, ne, was dort geschehen wird, die ganzen Leute, die dann in Jerusalem sein werden, das heißt nicht die Stadt, sondern die Menschen, die da sind. Das heißt alle Menschen, die im Laufe der ganzen Weltgeschichte an Jesus geglaubt haben, bis zum letzten Tag ihres Lebens. Die werden in dieser Stadt sein und deswegen, ne, steht es hier, komm, lass mich die Braut zeigen, die Stadt. Ne? Ja. Umstände der Eheschließung. Die Braut muss heilig und tadellos sein. Andreas, lies mal bitte hier.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Epheser 5, 25 bis 27.
Ne, hier wird dieser Punkt betont, dass, ne, die Braut ganz schön sei. Erster Punkt, sehr schön. Ne? Das heißt, die Frauen, die machen sich so schön wie möglich für diesen Tag. Das heißt, die gehen in einen Salon, Friseursalon und andere möglichen Salons, das heißt für die Fingernägel und Fußnägel und Haare und Schminken und alles, alles. Ne? Sehr schön. Aber es geht auch um eine andere Sache, die Heiligkeit, das heißt die Jungfräulichkeit. Die Heiligkeit. Ne? Jungfräulichkeit ist auch so ein Symbol für dass man nur Gott, nur Jesus anbetet. Ne? Weil das Gegenteil wäre dann Götzendienst. Ne? Das heißt ein Symbol, was auch nicht nur symbolisch ist für uns Christen, das heißt, wird gelehrt im Alten Testament, im Neuen Testament, dass christliche Frauen und Männer jungfräulich sein sollen. Das ist wichtig, weil das auch mit Heiligkeit zu tun hat, sexuelle Reinheit und so weiter. Und das spiegelt sich in diesem Symbol hier, diese Eheschließung im Klammern, ich sage mal so. Das heißt, diese Vereinigung von Gott und sein Volk, dass dieses Volk nicht irgendein Volk ist, sondern dass wir Christen uns heiligen, damit wenn wir vor Jesus stehen, als Heilige dastehen und nicht als normale Menschen sozusagen, als Menschen voller Sünde, beschmutzt von Sünde, von Schuld. Dies ist keine wilde Ehe, sondern heilig und lange im Voraus vorbereitet. Da merken wir schon, eine wilde Ehe, was ist dann eine wilde Ehe? Wo Leute einfach sagen, ja, okay, zusammenziehen, ohne Standesamt, ohne irgendwas, ohne Fest, ohne alles einfach zusammenziehen. Das ist dann das Problematische. Es gibt viele problematische Punkte, aber in diesem Bezug, weil diese Eheschließung, dieses Hochzeitsfest, diese Hochzeit des Lammes, das hat diesen Zutat, diese Spannung, diese Freude, diese Vorbereitung. Ne? Und das alles ist in einer wilden Ehe nicht, versteht ihr? Die Braut muss der Heiligkeit des Bräutigams entsprechen und sich für die Hochzeit glänzend schön bereit machen durch Wandel in Gerechtigkeit. Bitte lies mal bitte hier diesen Vers.
Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Offenbarung 19, 7 bis 8.
Ganz klar, die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Das heißt, dass die Braut in feinen Leinen, in weiße Kleider antretet vor dem Bräutigam, bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Das heißt, das ist hier nicht nur theoretisch und so weiter. Nein, dass wir heute die Gerechtigkeit ausüben in unserem Alltag, in unseren Handlungen. Darum geht es. Und deswegen sage ich, ob wir jetzt in weißen Kleider gekleidet werden sein oder nicht, weiß ich auch nicht. Weil weißen Kleider ist ein Symbol dafür, für unsere heutige gerechte Handlungen.
Es steht zumindest drin, dass wir in weißen Kleider zurückkommen.
Auf den ja, okay. Ne? Andreas nennt hier einen anderen Vers von der Wiederkunft Jesu, dass wir mit weißen Kleider zurückkommen. Ja. Aber es ist alles sehr symbolisch, ne? Vielleicht jetzt da im Reich Gottes, solche Kleider geben wie diese hier, blau oder lila, wie heißt die Farbe, schwarz oder blau, Wahrscheinlich, ich würde quasi sagen, wahrscheinlich, im Sinne von, ja, weil Gott so kreativ ist und im Reich Gottes wird alles schön und herrlich sein und nicht langweilig, Und wenn alle jetzt immer in weißen Kleider sind, dann wäre es ein bisschen langweilig, versteht ihr? Gut, jetzt zum letzten Teil. Die Würde der Geladenen, Matthäus 22, 1 bis 14. In der Offenbarung wird die Hochzeit des Lammes nur kurz angesprochen, aber in Matthäus umso länger. Versteht ihr? Offenbarung, meistens ist Offenbarung eine Auslegung von den Texten des Alten und des Neuen Testaments, die über die Endzeit reden. Aber hier geschieht das Gegenteil. Dass Offenbarung nur kurz die Hochzeit des Lammes bespricht und Matthäus das länger macht. Dieses Gleichnis von der Hochzeit. Wolfgang, lies mal bitte hier Matthäus 22, 8.
Und sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gedanen waren nicht würdig. Matthäus 22, 8.
Nur die Einladung anzunehmen reicht nicht, sondern es ist notwendig, sich besonders vorzubereiten. Die Hochzeitskleidung steht für das heilige Benehmen, hat wir schon gesehen, wodurch wir Jesus würdigen. Die Augen des Königs gehen durch die Menge und sehen alles. Der Gast, der nicht würdig bekleidet war, schaut um sich und erkennt, dass er nicht entsprechend vorbereitet ist. Er wird keine Gnade finden. Die Zeit der Gnade ist dann vorbei, wird dann vorbei sein, ne? Und er wird in die Hölle geworfen. Die Chance ist hier und jetzt. Dieser Satz muss ich erklären, ne? Ganz klar. In diesem Moment, in dieser Hochzeit des Lammes, dann wird es keine Gnade mehr geben. Wer sich zu Jesus bekehrt hat, aber trotzdem die Heiligung nicht ernst genommen hat, wird da ankommen und denken, ja, warum sind alle hier in weißen Kleider gekleidet und nur ich da in Lumpen oder so? Ne? Er wird schon merken, oh, etwas ist schief gelaufen. Und dann kommt der König und sagt, wirf ihn raus. Ne? Wirft ihn raus, weil er nicht würdig vorbereitet war. Und was ist die Vorbereitung? Habe ich schon 5-mal gesagt. Unsere Heiligung, unsere gerechten Taten. Jetzt ist wieder Andreas dran. Ne?
Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Philipper 1,27a.
Ne? Würde. Würde. Was ist Würde? Ne? Würde ist eine Art Heiligkeit. Wie könnte ich das sagen? Wie kann ich das erklären, was das Wort Würde bedeutet? Eine Person, die sich selber respektiert. Eine Person, die respektvoll mit sich selber und den anderen umgeht. Eine Person, die ist ein bisschen so schwer zu erklären, was ist Würde. Aber ich denke, ihr wisst schon, was Würde ist. Da müsste man schon im Wörterbuch schauen, wie ich das am besten erkläre. Würde, eine würdige Person. Eine Person, die sich selbst respektiert. Ne? Die sich selbst schätzt. Die sich nicht benimmt wie irgendein Bettler oder so. Die nicht hier sich benimmt wie ein Verrückter oder so, sondern der sich benimmt wie eine vernünftige Person, die ernsthaft ist und so weiter. Ne? Deswegen muss ich so schmunzeln, wenn ich so lese, dieser erste Paragraph von unser Gesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ne? Schöne Theorie, ne? Weil die meisten Leute, die machen genau das Gegenteil. Die entwürdigen sich selbst. Die benehmen sich wie die Tiere. Das heißt, die Tiere benehmen sich noch besser als solche Menschen. Ne? Und dann sagen die Würde des Menschen ist unantastbar. Ne? Die selber machen ihre eigene Würde kaputt mit ihren Benehmen. Und nachher sagen die das. Ne? Dann wollen sie noch respektiert werden, indem sie alle Art von Perversionen machen, dann wollen sie noch respektieren, sagen, wir sind würdig, ne? Das ist ganz widersprüchlich und sie merken das gar nicht. Die wissen gar nicht mehr, was das Wort Würde bedeutet, ne? Die Menschen müssen wieder Wörterbuch studieren, ne? Durch die Kraft der Errettung können wir unser Benehmen ändern. Ja, ganz wichtiger Punkt. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich kann mich nicht ändern, ich bin so, wie ich bin. Wenn ich halt dies und das tue, kann ich nicht ändern, ich bin halt schwach, ich bin halt so, ich mag einfach diese Sachen und so weiter. Es gibt so ein Sprichwort, ein alter Hund kann man keine neuen Tricks beibringen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt alt, ich kann mich nicht ändern. Aber die Bibel sagt es ganz klar. Und Jesus, er hat auch gesagt, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Was bedeutet das? Ändert euch, ändert. Jeder Mensch kann bis zum letzten Tag seines Lebens sich ändern. Ja, der Mensch ist rational, nicht wie die Tiere. Nicht wie die Tiere. Und ich habe noch diese Woche einen Mythbusters-Folge gesehen. Weißt du, was ich meine, ne? Mythbusters, das ist so eine, so, ne, im YouTube gibt's das, wo dann diese Männer da Sachen ausprobieren. Und die Frage war, kann man einem alten Hund neue Tricks beibringen? Und die haben da alte Hunde genommen und tatsächlich in einer Woche haben die geschafft, ein Hund, was noch nie die Tricks gelernt hatten, noch keine Tricks drauf hatten, beizubringen, Sitz und leg dich hin und so laufen mit dem Mensch und so. 7 Tricks. Jeder Hund hat 7 Tricks in einer Woche gelernt. Ein Hund, alter Hund. Und wenn ein Hund, alter Hund, 7 Tricks lernen kann in einer Woche, dann kann ein Mensch, was einen Verstand hat, was denken kann, sein Leben ändern. Wenn er sich entscheidet, wenn er sagt, ich muss mich ändern. Ne, weil darum geht es. Diese Würde. Der Heilige Geist hilft. Ja, und der Heilige Geist noch dazu, fertig, Punkt. Ne, dann haben wir alles, was wir brauchen, um uns zu ändern, um uns vorzubereiten, damit wir da ankommen und nicht sagen, ja, ne, Ausrede hier, Ausrede da. Ne, dann gibt's keine Ausrede mehr. Die Zeit der Gnade ist jetzt. Und die Gnade bedeutet nicht, so wie viele denken, ja, Gott wird schon alle Menschen retten, Gott ist gut, er wird schon alle zum Himmel bringen. Nein, dieser Gedanke ist falsch. Gnade bedeutet, du hast die Chance, dich zu bekehren. Das ist Gnade. Heißt, Gott kommt zum Sünder und sagt, du hast die Chance, du bist verloren, du gehst verloren, du gehst in die Hölle, du hast die Hölle verdient, aber ich gebe dir jetzt eine Chance, das nicht zu müssen, diesen Weg nicht einschlagen zu müssen, wenn du dich bekehrst, wenn du dein Leben änderst, wenn du dein Benehmen änderst, wenn du deinen Gedanken änderst, wenn du Jesus nachfolgst und diese Chance greifst mit all deiner Kraft, wenn du diesen Seil, was dir geworfen wird, mit deiner ganzen Kraft festhältst, dann kannst du gerettet werden. Das bedeutet Gnade, eine Chance. Gnade ist eine Chance. Und viele denken, ja, Gnade heißt alle, ne? Auch die jetzt die Sache nicht ernst nehmen, alle werden, ne, gerettet. Das ist völlig falsch. Das ist ganz bibelwidrig, so zu denken. Viele, viele denken leider so. Die denken, komm einmal im Jahr zur Kirche, ne? Und klatsche für den Weihnachtsmann sozusagen, ne? Und dann ist alles gut, ne? Das ist völlig falsch. Ändert euer Leben. Wir können unser Leben ändern. Wir können in Würde leben. Wer ist jetzt dran? Bitte lies bitte hier Offenbarung 3,5, ganz unten.
Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Offenbarung 3,5.
Ja, das ist total wichtig, das mit dem Verhalten, wenn die Kleider das Verhalten symbolisieren. Und hier steht, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das heißt, das ist eine Anerkennung, dass diese Person in Würde gelebt hat, in Heiligkeit gelebt hat. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Es gibt Leute, die sagen, nee, wenn dein Name einmal im Buch des Lebens ist, dann kann er nicht ausgelöscht werden. Nein, hier steht, dann werde ich seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das heißt, nur wer diese weißen Kleider bekommt, nur wer heilig gelebt hat, der wird seinen Namen nicht ausgelöscht haben. Das heißt, es wird viele, viele Menschen geben, viele Christen, weil hier geht es um Christen, werden ihren Namen gelöscht bekommen vom Buch des Lebens. Die Bibel redet von Leuten, die ihre Kleidung beschmutzt haben im Laufe der Wanderung. Zacharia 3,3-4 und Offenbarung 3,4. Andere gingen so weit, dass sie ihre Kleidung verloren haben. Wolfgang, lies mal bitte hier Offenbarung 16,15.
Siehe, Ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Offenbarung 16,15.
Ganz klar. Ne? Es wird Leute geben, die dann plötzlich nackt sind und denken, ah, ich bin nackt. Ne? Ja, okay, ist alles symbolisch hier im Sinne von Leute, die die Heiligkeit nicht bewahren, die Christ waren, irgendwann sich bekehrt haben und dann Kleider bekommen haben, im Sinne von, ne, ihre Sünden wurden vergeben, Jesus, das Blut Jesus hat sie bedeckt, das heißt im übertragenen Sinn eine Kleidung bekommen, aber im Laufe der Zeit haben sie sich wieder verschmutzt mit der Sünde und dann steht es hier, ne, dann sind sie entblößt, das heißt, wenn Jesus kommt, dann sind diese Leute, ne, werden beschämt werden, weil alles ans Licht kommt, im Gericht. Dann wird sie sagen, ja, du hast dies und das gemacht. Oh, alle wissen jetzt, was ich gemacht habe. Ne? Allen wird erzählt, was ich gemacht habe. Das heißt, und man seine Schande sieht. Das bedeutet das. Alle Menschen werden gerichtet. Die Werke aller Menschen werden erzählt. Ne? Das heißt, andere werden zuhören, wenn da der Richter die Sachen vorliest, die man gemacht hat, dann werden viele beschämt werden in diesem Moment. Und eine zweite Botschaft, was ich aus Offenbarung 3,5 nehme, ist auch das hier. Die Offenbarung redet zu Siegern. Wer überwindet? Nicht alle werden siegen. Wer keine weißen Kleider trägt, wird aus dem Buch des Lebens gelöscht. Wer überwindet? Das ist eine Einladung, ja. Willst du dabei sein? Willst du die weißen Kleider? Willst du die Hochzeit des Lammes? Willst du diese Freude? Ja, dann müssen wir hier unsere weißen Kleider bewahren durch Wandel in Heiligkeit. Das ist ein Kampf, logisch, das ist ein Kampf. Der Satan lädt uns die ganze Zeit an. Ja, schau mal, ein bisschen Sünde wäre auch nicht schlecht. Ne? Und deswegen müssen wir kämpfen und sagen, nein, nein, das will ich nicht. Das tue ich nicht und viel beten und die Bibel lesen und viel Gemeinschaft haben. Das sind die unsere Waffen, ne? Uns erfüllen mit dem Heiligen Geist oder erlauben, dass der Heilige Geist uns erfüllt oder dass Gott uns erfüllt mit dem Heiligen Geist, besser gesagt. Und ne, in seiner Gegenwart wandeln. Das heißt, dass wir, wenn wir aufstehen, morgens sofort beten und die Gegenwart Gottes suchen, uns füllen mit seinem Licht, mit seiner Gegenwart für den ganzen Tag und so dann auch die, ne, die Versuchungen merken, spüren, bevor sie ein Moment, wo Satan ankommt mit einer Versuchung, dann können wir schon aufmerksam sein, oh, ne, da kommt, schau mal, was da kommt, nein, das will ich nicht, ne? Wenn wir geistlich erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann können wir siegen gegen das Böse und unsere gerechten Taten tun. Amen. Halleluja. Amen.